So, guten Tag, meine Damen und Herren. Können Sie mich verstehen? Damit die Vorlesung ist ja überschrieben Voraussetzung und Vorurteil. Und damit keine Vorurteile entstehen, gebe ich jetzt mal die Voraussetzungen der Vorlesung. Jetzt müssen Sie gut aufpassen. Also alle Personen, BA, Theologe, Erasmus-Studenten, die eine Prüfungs- oder Studienleistung machen wollen oder eine Bescheinigung haben wollen, müssen sich alle in den Teilnehmerliste eintragen. Ja? Und nur zweimal fehlen ist erlaubt. Der Grund ist, dass die Anwesenheit in den ECTS-Punkten mitberechnet ist. Also Ihre physische Präsenz ist einkalkuliert. Und Sie müssen auch bedenken, wenn Sie in diese Teilnehmerliste für eine andere Person unterschreiben, dass es eine Straftat ist. Die Philosophie-BE-Studenten sollen dazu nach ein Protokoll von jeder Vorlesung schreiben, 300 Wörter. Diese Protokolle, die Protokollbögen, können bei Frau Westhagemann, die Studienkoordination, abgeholt werden und dort geben sie auch die Protokollbögen ab, immer vor der nächsten Vorlesung. Heißt also letztendlich vor 12 Uhr am Montag. Da kann ich mich die bei Gelegenheit anschauen, weil wenn Sie diese Fragebögen durch sind, dann sehen Sie, dass da auch die Möglichkeit geboten wird, eventuell Fragen zu stellen, wenn Dinge undeutlich sind. Und wenn ich mich diese Fragebögen anschaue, da kann ich da eventuell auf eingehen. Wenn Sie nicht anwesend sein können, dann müssen Sie, wenn Sie eine Prüfungs- oder Studienleistung machen wollen, dennoch ein Protokoll schreiben. Das gilt also für die Philosophie-BA-Studenten. Dann können Sie die Vorlesung nachholen als Podcast. Aber auch dann gilt, vor der nächsten, warte, das geht hier nicht, das heißt, dann geben Sie es dann die Woche drauf ab, weil die Podcast wird immer eine Woche später zur Verfügung gestellt. Ja? Klar? Dann das 10 ECTS-Punkte-Tutorat für die BA-Studenten wird dieses Semester von Jakob Heller geleitet. Und im Mittelpunkt stehen da Texte von Robin Collingwood und Imre Lakatos, die ich auch in der Vorlesung besprechen werde. Die werden auch am Anfang der Vorlesung im Mittelpunkt stehen. Das Tutorat findet statt donnerstags von 14 bis 16 Uhr, anders als im kommentierten Vorlesungsverzeichnis angegeben. Breisacher Tor 102. Die Personen, die sich noch nicht angemeldet haben, die machen das bei Herrn Heller. Ich habe die E-Mail-Adresse an die Wand geschrieben. Texte und Folien stehen in Klicks. Und ich schreibe jetzt mal das Passwort an die Wand. Ich kann das ja nicht sagen, ja, weil da kriege ich Probleme mit Öffentlichkeit. Wie gewohnt habe ich von der Vorlesung einen Vorlesungsplan gemacht. Der ist, wie Sie jetzt sehen, ein bisschen anders aufgebaut als früher, weil ich jetzt immer unten kurz eine nicht echt Zusammenfassung, sondern sagen wir mal das Fazit der Vorlesung präsentiere. Und ich will damit auch immer anfangen, dass ich das kurz vorstelle, damit Sie wissen, was die Zielrichtung ist. Ja? Okay, damit fange ich dann an und damit ist die Vorlesung dann geöffnet. Also Titel der Vorlesung, wie gesagt, ist Voraussetzung und Vorurteil. Und die Zielrichtung, die ich Man kann ja sehr viel über Vorurteile und Voraussetzungen sagen, aber die Zielrichtung, die ich jetzt ausgewählt habe, ist folgende. Die Philosophie untersucht die konzeptuelle Voraussetzungen. Und konzeptuelle Voraussetzungen heißt ja jetzt Begriffe, Theorien, die der Erkenntnis der Wirklichkeit zugrunde gelegt sind. Also wenn man Sie jetzt fragt, was verstehen Sie unter Welt oder was verstehen Sie unter Ding und die Begriffe oder die Theorien, die Sie dann haben, also das ist, was die Philosophie untersucht. Diese Voraussetzungen können jeweils sehr verschieden sein. Darüber kann man ja stundenlang diskutieren und zu gegensätzlichen Wirklichkeitsverständnissen führen. Ich meine, die antike Philosophen sprachen ja ganz anders über die Wirklichkeit als die mittelalterliche, wieder ganz anders als die moderne. Also Philosophie untersucht die konzeptuellen Voraussetzungen von Wirklichkeitsverständnis und die sind natürlich jeweils ganz verschieden. Eine Analyse, das ist dann, was die Philosophie macht, Analyse der konzeptuellen Struktur der verschiedenen historischen Wirklichkeitsverständnisse und deren Genese. Also wenn man jetzt sucht, wie wurde in den verschiedenen Epochen über Wirklichkeit gesprochen und welche Begriffe und Theorien unterstützen dieses Wirklichkeitsverständnis. Wenn man jetzt auch sucht und untersucht, wie diese verschiedenen Theorien auseinander sich entwickeln, also wenn man die Genese untersucht, das gibt den modernen Philosophen, also uns, ein Mittel an die Hand, die Konzeptformationen der eigenen Wissenskultur empirisch begründet zu hinterfragen. Wir haben natürlich auch ein gewisses Weltbild. Und jetzt kann man das, sagen wir mal, dichterisch hinterfragen, indem man anfängt zu sagen, nee, das gefällt mir nicht oder ich meine, dass es anders ist. Etwas anders ist, das empirisch zu tun, zu schauen, wie in den verschiedenen Epochen die Konzeptformationen tatsächlich sich aufbaute. Zum Beispiel, wenn wir über Wirklichkeit sprechen, um die ganz klassische These, die vor allem in den 60er Jahren des letzten Jahrhunderts stark diskutiert wurde, entstehen Theorien aus Theorien oder sind Theorien Abbildungen der Wirklichkeit? Also reiche Leute haben eine andere Theorie über die Wirklichkeit als arme Leute. Das heißt, wenn du Philosophiegeschichte studierst, musst du dann nicht schauen, wie der eine Philosoph auf der andere reagiert, sondern in welchen Umständen lebt der Philosoph. Was jetzt tatsächlich der Fall ist, ist meine Meinung, kann man nur empirisch feststellen. Ich meine, beide sind möglich. Du kannst für beide Thesen, nämlich dass Theorien aus Theorien entstehen oder dass Theorien eine Reflexion der Position innerhalb der Wirklichkeit ist, für beide kannst du gute Argumente anführen. Die Frage aber ist, welche stimmt. Ja, und das ist nur mit historischer Forschung festzustellen. Und das meine ich, wenn ich spreche von historisch begründet. Sie sehen das Motto, das ich ausgewählt habe für die Vorlesung. Und da werde ich nächste und übernächste Woche tief drauf eingehen. Die Metaphysik, so nennt er es selbst, von Robin Collingwood. Schauen Sie rechts oben auf die Folie. How can metaphysics become a science? Also er spricht hier von Metaphysik als, sagen wir mal, die Königin der philosophischen Wissenschaften. Fragen Sie mal anderen als Philosophen, die würden sagen, nein, Metaphysik ist ja das Allerschlimmste, was es überhaupt gibt. Das hat nichts mit Wissenschaft zu tun. Collingwood versucht, diese Metaphysik zu einer Wissenschaft zu machen und fragt, wie kann das geschehen? The answer is, by becoming more completely and more consciously a historical science. Ja, ich greife diese Grundidee von Collingwood auf, dass man, was ich nenne Konzeptformationen, eigentlich nur historisch untersuchen kann. Ja, wie Philosophie entsteht und was Philosophie ist, lässt sich nur historisch untersuchen. Okay, eine solche Analyse, so eine solche historische Analyse, deckt auf, wie Konzepte und Theorien mit Evidenzen unterlegt werden, die unter anderen historischen Bedingungen lediglich als Vorurteile gelten. Ja? Und dann können Sie auch wissen, hey, die Voraussetzungen, die ich habe, wenn Sie zum Beispiel pochen auf die Freiheitsrechte des Menschen oder auf die Nicht-Hinterfragbarkeit der menschlichen Würde. Also ich sage immer, gehen Sie mal zurück in noch nicht so weit zurückliegende Epoche, auch unsere westliche Kultur, da sieht es auf einmal ein bisschen anders aus. Also damit Sie wissen, dass solche sagen wir, Evidenzen, die zwar für uns Evidenzen sind und damit eine Art von Ewigkeitswert haben, die wir gerne auch andere Kulturen aufzwingen, dass das eigentlich Errungenschaften sind. Und erst dann kann man sich fragen, ist es wert, dafür zu sterben oder nicht, dafür einen Krieg zu beginnen oder nicht, dafür die Natur zu zerstören oder nicht. Ja? Okay. Also, ich handle in dieser Vorlesung über Voraussetzungen, ihre Vorteile und ihre Nachteile. Und insbesondere Voraussetzungen, die eine Rolle spielen beim Erkenntniserwerb. Die Sache wird ziemlich schwierig, muss ich Sie warnen. Und deshalb will ich mit einem ganz einfaches Beispiel beginnen. Also, wenn Sie jetzt in diese Vorlesung kommen, und Sie nehmen gewisse Voraussetzungen mit, also gesetzt, Sie waren schon mal in einer Philosophievorlesung, dann kann das positiv sein, wenn das passt auf das, was gesagt wird. Gesetzt, ich werde jetzt, das werde ich später tun, über Platon und Aristoteles sprechen und Sie haben mal die Schriften von Platon und Aristoteles sich angeschaut, dann ist diese Voraussetzung natürlich von Vorteil. Wenn diese Voraussetzungen nicht passen, dann wird das ein Nachteil natürlich. Gesetzt, Sie haben die falsche Literatur von Platon und Aristoteles studiert. Und das dauert natürlich eine Zeit, bevor Sie das merken. Erst werden Sie einfach zuhören und wird das irgendwie noch passen, aber nach einer Zeit denken Sie, nein, der meint eigentlich etwas ganz anderes. Aber dann ist die Zeit schon zu spät, dann können Sie eigentlich nicht mehr den Draht zurückfinden, was ich eigentlich meinte. Das heißt, Voraussetzungen können positiv, die können aber auch negativ sein. Voraussetzungen helfen beim Erkennen. Und ich habe ja auch in dieser Ankündigung der Vorlesung darauf hingewiesen. Mit Voraussetzungen kann man das Erkannte leicht kategorisieren, verarbeiten, wodurch das Erkannte schneller eine Bedeutung für dich kriegt. Aber dieselbe Voraussetzungen können auch zu einem Vorurteil werden, wenn du durch diese Voraussetzungen bestimmte Veränderungen am Objekt nicht mehr wahrnimmst. Gesetze, ich hätte meine Philosophie radikal verändert. Dann kommen Sie hier in der Vorlesung und erst werden Sie das nochmal gar nicht merken. Sie erwarten das eigentlich gar nicht. Sie denken, dass Sie wissen, was ich eigentlich sage. Aber letztendlich sitzen Sie völlig daneben. In diesem Falle wäre es besser, Sie hätten gar keine Vorurteile. Sie kämen jetzt als erstmaliger Zuhörer in die Vorlesung. Okay, das ist bis jetzt noch ganz einfach. Tagtägliche Erfahrung. Jetzt Punkt 2. Achten von Vorurteilen und Voraussetzungen. Nun gibt es Voraussetzungen von verschiedenen Arten, also ganz konkrete, die man schnell auswechseln kann, also die, sagen wir mal, nicht tödlich sind. Wie gesetzt, Sie hätten erwartet, dass die Vorlesung wie immer im Raum 1199 stattfinden würde und Sie stünden da vor der Tür und Sie sehen, dass da ganz andere Leute sind, dann denken Sie, oh, warte, hier stimmt was nicht. Und dann fragen Sie oder Sie schauen im KVV nach. Und das ist, ach nein, das ist KG 2204. Ja, da sind Sie vielleicht eine Minute zu spät. Aber letztendlich haben Sie die Kurve wieder gekriegt. Es wird aber etwas schwieriger, wenn es um mehr abstrakte Voraussetzungen geht. zum Beispiel die Sprache, die sie sprechen, um die Wirklichkeit zu beschreiben. Die ist ein bisschen schwieriger zu wechseln. Okay, vielleicht von Deutsch zu Niederländisch, Niederländisch-Deutsch, das geht noch, aber von Deutsch zu Arabisch, da wird es schon ein bisschen schwierig, weil Satzbau ganz anders ist. Und noch schwieriger wird es, wenn man über die Gesetze des Denkens spricht, wie die Logik. Also die Frage, die man hier stellen kann, kann man nicht logisch denken und dennoch etwas klar und deutlich formulieren. Ich gebe mal ein Beispiel, eine ganz einfache Aussage. A ist rot. A ist nicht rot. Nach den Regeln der klassischen Logik können diese beiden Sätze nicht gleichzeitig wahr sein. Die Frage ist, ob man sich dem anpassen muss oder nicht. Schauen wir mal, was es eigentlich heißt, wenn man diese Voraussetzung der Logik nicht annimmt. Also Sie sagen, A ist rot, A ist nicht rot. Jetzt kann ich Sie fragen, wenn Sie mir das mitteilen, was meinen Sie jetzt? Sagen Sie jetzt in beiden Fällen dasselbe? Man könnte es vermuten, weil auf der Subjektstelle steht beide Male dasselbe. Sie wollen etwas von einem selben Gegenstand aussagen. Aber das, was auf der Prädikatstelle steht, verneint das eigentlich. Oder wollen Sie etwas Verschiedenliches sagen? Also wenn ich auf die Prädikate schaue, dann könnte man das denken. Ist rot, ist nicht rot. Aber das wird wieder verneint durch das, was auf die Subjektstelle steht. Da steht nämlich das Gleiche. Also ich weiß eigentlich nicht, was Sie wollen, wenn Sie diese beiden Sätze zugleich also mitteilen wollen. Das heißt, wenn Sie sich nicht an die Voraussetzung halten, dass man nicht über dasselbe Widersprüchliches behauptet, können Sie nie klar zum Ausdruck bringen, was Sie sagen wollen. Ja, jetzt komme ich wieder zurück. Sind Sie daran gehalten, die Gesetze der Logik zu bestätigen, ja oder nein? Oder ich kann es auch anders formulieren. Sind die Gesetze der Logik, und entschuldige, das ist jetzt ein ganz einfaches Beispiel, die Sache ist natürlich viel komplizierter, wenn man über Logik spricht, aber es geht ja nur über eine Einleitung. Ist ein solches Gesetz jetzt eine Voraussetzung des klaren Sprechens oder ist es eigentlich eher ein Vorurteil? Ich gebe mal einige Argumente für und wider. Argumente, dass es ein Vorurteil ist. Man könnte ja sagen, die Welt ändert sich immer. Grundsätzlich ändert die Welt sich immer. Das logische Denken kann diesen Aspekt der Wirklichkeit nicht zum Ausdruck bringen. Es bildet so immer grundsätzlich die Welt fundamental falsch ab. Logik ist also ein Vorurteil. Ja? Also diese Positionen sind vertreten worden. Ne? Schauen Sie mal Friedrich Nietzsches Kritik an der Logik. Jetzt die andere Seite, dass es eine Voraussetzung ist. Denn wie weiß ich, dass die Welt sich immer verändert? Ich kann das nicht denken, sogar nicht sagen, ohne eine leere Behauptung aufzustellen, die niemand begreifen kann. Wenn Sie mir das mitteilen, wenn Sie das in eine Diskussion einbringen als Gegenargument, dass man die Logik annehmen muss, müssen Sie ja eine Behauptung aufstellen. Sie müssen mich ja überzeugen. Aber wenn Sie das Gesetz der Identität, der Gesetz der Nichtwiderspruch nicht befolgen, können Sie mir das nie mitteilen, weil ich nicht weiß, was Sie meinen. Ja? So könnte man argumentieren, also ich muss, wenn ich eine Mitteilung machen will, die Gesetze der Logik befolgen. Ja, nochmal unabhängig, wie das jetzt mit der Wirklichkeit steht. Das ist dann ein Problem, das auf ein anderes Blatt steht. Aber wenn ich überhaupt eine Mitteilung machen will, auch über die Wirklichkeit, muss ich die Gesetze der Logik befolgen. Nun gibt es auf diese Konstellation für und wider eigentlich drei Antworten. Ah, wahrscheinlich mehr, aber wenn man das systematisieren will, drei Antworten. Die erste, und die schließt ein bisschen bei der letzten Feststellung fest, okay, gut, das ist dann eine Voraussetzung des Denkens. Wie es mit der Wirklichkeit steht, ist damit noch gar nicht gesagt. Ja, weil die Logik regelt ja das Denken über die Wirklichkeit, nicht die Wirklichkeit selbst. Ja. Genau wie die Grammatik, die regelt nur die Sprache, nicht das, wovon die Sprache handelt. Ja. Okay, so könnte man sagen, Denken und Wirklichkeit haben je ihre eigene Logik. Das Denken bildet die Wirklichkeit ab, wenn ich sage, das ist ein Baum, dann bilde ich die Wirklichkeit ab, aber tut das auf eigene Weise, so wie ein Foto eine Person abbilden kann. Dieses Foto hat natürlich ganz andere Eigenschaften als die Person. Es ist zweidimensional, vielleicht schwarz-weiß, ich kann es so kaputt reißen. Ja? Aber das kann man mit der Gegenstand, der abgebildet wird, nicht. Also offensichtlich ist es gar nicht problematisch, dass die Logik ganz anders strukturiert als das, was die Logik abbilden will. Das ist gar nicht problematisch. Hauptsache ist, es funktioniert. Und so wie ich mit ein Foto von einer Person aus einem Publikum rausholen kann, also wir können das mal testen, aber es ist so trivial, dass wir das gar nicht zu tun brauchen. Geben Sie mir ein Foto von einem von Ihnen und ich kann diese Person so rausholen. Obwohl das Foto natürlich ontologisch gesehen, also nach seinem Seinsstatus, wirklich nichts mit dieser Person zu tun hat. Ja? Also das heißt, das Problem, dass Wirklichkeit und Logik je anders funktionieren, je eine andere Grammatik haben, ist gar nicht dramatisch. Wir können damit umgehen. Es funktioniert. Claro? Ja? Es gibt ja aber ein kleines Problem. Warte. Bevor ich das möchte ich erst noch mal etwas sagen, welches Bild von Philosoph dazugehört. Weil hier, wenn du dieser Standpunkt einnimmst, dann ist eigentlich die Aufgabe des Philosophen, dafür zu wachen, also aufzupassen, dass man keine absolute Urteile über die Wirklichkeit macht, ausgehend von der Sprache. Weil das wäre dann Voraussetzungen, die zu Vorurteile werden. Ja, wenn du sagst, die Logik folgt gewisse notwendige Regeln, deshalb auch die von der Logik beschriebene Wirklichkeit folgt gewisse notwendige Regeln. Das ist gar nicht erlaubt. Also was der Philosoph dann tun müsse, der Philosoph, der über Begriffe und Konzepte spricht, der müsse dann immer aufpassen, wenn Wissenschaftler oder welche andere Personen auch, die Gesetze des Denkens für die Gesetze der Wirklichkeit nehmen. Ja? Das wäre dann quasi die Aufgabe des Philosophen. Das Problem ist aber, dass wenn wir über die Wirklichkeit sprechen, und wir tun das nach den Gesetzen der Logik, wir über die Wirklichkeit sprechen, und nicht über eine Abbildung der Wirklichkeit. Ja? Also das heißt, ich mache eigentlich keine Aussagen über mein Sprechen über die Wirklichkeit, sondern über das, was dieses Sprechen zum Ausdruck bringt über die Wirklichkeit. Also ich will eigentlich mehr mit meinem Sprechen über die Wirklichkeit. Also wenn ich sage, das ist rot. Was ich dann meine, ist in der Tat, dass das Ding da außerhalb mir rot ist. Oder wenn ich sage, ich bin reich, dann meine ich tatsächlich, dass ich viel Geld auf meinem Bankkonto habe. Ich meine nicht, dass ich in meiner Beschreibung meiner Lebensweise denke, dass ich reich bin. Ja? Also eigentlich hat man damit nicht genau zum Ausdruck gebracht, was man tut, wenn man über die Wirklichkeit spricht. Ja? Wenn es ein bisschen schwierig ist, nicht schlimm, wir werden öfters auf diese Fragen zurückkommen. Aber ich will Ihnen einfach die Palette mal zeigen. Und das wird auch deutlich, wenn ich jetzt die zweite und dritte Möglichkeit gebe. Weil eine zweite mögliche Antwort wäre, also ich gehe mal zur Ausgangssituation zurück, wir haben Logik oder Sprache und Wirklichkeit. Und jetzt ist die Frage, ob die notwendigen Gesetze der Logik oder der Sprache Vorurteil oder Voraussetzung sind, um die Wirklichkeit überhaupt beschreiben zu können. Das hat man gesehen, die eine Position war, die haben je ihre eigene Logik, das eine sagt nichts über das andere aus. Eine zweite Möglichkeit ist, ich muss eigentlich ganz wegtun mit dem Denken. Wenn ich die Wirklichkeit abbilden will, muss ich selbst zur Wirklichkeit werden. Das heißt, ich muss so flexibel auf die Wirklichkeit reagieren, dass ich sie nichts vorschreibe, sondern sie quasi durch mein Sprechen sich ausdrucken lasse. Das ist also die Haltung des Dichters, der sich also im Gewühl der Wirklichkeit begibt und ein Sprachrohr der Wirklichkeit wird. Deshalb auch eher emotional und gefühlsmäßig spricht und sich gar nicht durch abstrakte Regeln leiten lässt, aber durch alles, was ihm einfällt. Ausgehend von der Voraussetzung, ich bin ja ein Teil der Wirklichkeit, ja, also wie eine Glocke, die dann irgendwie mit, also seinen eigenen Klang von sich gibt, abgesehen, verursacht dadurch, was alles gegen diese Glocke fällt. Die Sprache des Philosophen wäre dann die Sprache des Dichters, der die Stimme der Wirklichkeit ist. Und damit eigentlich alle Vorurteile auflösen will. Ja, und diese Tradition hat es ja auch gegeben und gibt es noch immer. Das Problem ist nur, wenn man diesen Standpunkt hält, dass man quasi nur affirmativ sprechen kann. Nur immer bejahend. Weil der verneinende Satz, wenn ich zum Beispiel sage, das ist nicht mein Haus, da bin ich schon weg von der Unmittelbarkeit des Das. Ja? Weil bei dieser Erfahrung des Das gehört ja nicht die Erfahrung des Hauses, das liegt ja drei Straßen weiter. Und unsere Kreativität und Freiheit wird gerade durch die Verwendung der Negation ein Sprachrohr gegeben. Damit bin ich nicht einverstanden. Nein, ich will es anders tun. Aber das zum Ausdruck bringen, was den Mensch als Menschen ausmacht, ist gerade in diese dichterische Haltung. Ich strapaziere natürlich jetzt die Positionen ein bisschen, der Systematik will. Ist natürlich nicht möglich. Das steht also im schrillen Kontrast zu der Erfahrung der Freiheit und Kreativität. Eine dritte Möglichkeit ist, dass man sagt, dass die Festigkeit und Identität, die das Denken verlangt, um klar sich auszudrücken, ein Basiselement der Wirklichkeit ist. Und hier stößt man auf das, wie das von Denker wie Aristoteles gesagt wird, auf das Wesen des Wesens. Also wenn du jetzt über Wirklichkeit sprichst und fragst, was Wirklichkeit ist, stellst du fest, dass es immer feste Punkte gibt. aha, die Basiselemente der Wirklichkeit haben also eine gewisse Festigkeit. Das wäre das Wesen des Wesens. Also das, was eigentlich eine Wesenheit zu einer Wesenheit macht, dass es erstmal etwas ist, das eine gewisse Stabilität hat. Auch hier werden wir später noch darauf zurückkommen. Also hier könnte man sagen, das, was die Logik zum Ausdruck bringt, ist eigentlich ein Basiselement der Wirklichkeit. Das Vorurteil des Denkens, immer von Identität auszugehen, ist also eine Voraussetzung, um in unserer Wahrnehmung und in unserem Sprechen das Wesentliche vom Unwesentlichen zu trennen. Das Denken ist so ein Urteil über die Wirklichkeit, und zwar ein Urteil über die Wirklichkeit, das selbst ein Teil der Wirklichkeit ist, weil weshalb sollte man Denken und Wirklichkeit trennen? Denken ist ja auch etwas von unserer Welt. Aber ein Element der Welt, das reflexiv ist, wo die Welt sich selbst versteht. Und hier spricht also die Wirklichkeit selbst, wenn man also die Welt denkt und damit dieses Gesetz der Identität anwendet, dann misst man die Wirklichkeit an sich selbst. Nicht nur, wenn man Ja, sondern auch, wenn man Nein sagt. Und die Aufgabe des Philosophen wäre dann hier, die Wirklichkeit immer an das Denken zu messen. Weil da das Typische von der Wirklichkeit, nämlich die Identität, selbstevident zum Ausdruck kommt. Okay, was ist das Problem hier bei dieser Position? Man nimmt hier eine gewisse Hierarchie an, nochmal ganz unbegründet, nämlich dass das Denken das Höchste der Wirklichkeit ist, nämlich der Maßstab. Und auch die Meinung, dass man in der Wirklichkeit also Dinge hat, die mehr wirklich sind als andere Dinge. Das ist natürlich schon ziemlich hart. Weil worauf stützen Sie sich, wenn Sie das sagen? Welche dieser drei ist jetzt richtig? Darauf will ich nicht eingehen. Ich möchte nur mal zeigen, dass sogar das Denken über Voraussetzung oder Vorurteil auch selbst abhängig ist von Voraussetzungen und Vorurteile, die man über Sprechen und über Wirklichkeit hat. Ja? Nun, wenn ich hier so über historische Bedingungen spreche, will ich gerne untersuchen, welche Entscheidungen wurden jetzt in welche Perioden getroffen? Ja? Jetzt kommen wir bei Punkt 4, also eine neue Abteilung. Philosophie und Wissenschaft. Geht man durch die Philosophiegeschichte, dann sieht man, dass über diese Voraussetzungen, die ich gerade so schön systematisiert wiedergegeben habe, immer debattiert wurde. Also um Sie nicht zu verwirren, habe ich jetzt keine Etiketten draufgeklebt. Aber das wäre ziemlich leicht zu tun. Darüber debattiert wurde von der klassischen Antike bis in unsere Zeit. Und immer geht es darum, eine adäquate Garantie für unsere Erkenntnis zu liefern. Und vor allem für die Erkenntnis, wie das in der Wissenschaft geschieht. Ja, weil wir gehen davon aus, ich meine nicht wir als ich, sondern das ist unser allgemeines Verständnis, dass Wissenschaft der Gipfel von Wissen ist. Das muss mal aber begründet werden. Also wir sagen ja, das ist Wissenschaft und das nicht, da hat man gewisse Voraussetzungen, um diese Unterscheidung zu treffen. Nun, diese Debatten sind Debatten über, was ist jetzt Wissenschaft, was gilt jetzt als Wissen und was gilt als Nichtwissen. Also die Philosophie, man könnte eine Philosophiegeschichte schreiben, die könnte man überschreiben mit das Problem der Demarkation, das Problem der Unterscheidung zwischen Wissen und Nichtwissen, zwischen Wissenschaft und Fantasie. Also welche Form von Wissen das Prädikat wissenschaftlich verdient und welche Form von Wissen ausgeschlossen werden muss. Und jetzt gebe ich mal ein Beispiel. Also nochmals, man könnte eine Philosophiegeschichte schreiben, ausgehend von dieser Zielsetzung. Was ist jetzt Wissen und was ist jetzt Nichtwissen? Und jetzt greife ich mal diese drei Positionen auf, dass Sie ein bisschen sehen, wie so diese Debatten aussehen. Die Anhänger dieser dritten Linie, die ich am letzten vorgestellt habe, die davon ausgehen, ja, dieses logische Gesetz der Identität ist letztendlich der Ausdruck der Wirklichkeit, sowohl für Denken als für das, was Denken beschreibt. Diejenigen, die diese Position vertreten, würden natürlich die Anhänger der zweiten Linie, ja, die Dichter, die würden das natürlich völlig lächerlich finden. Das ist zu subjektiv. Also die machen keine Unterscheidung zwischen wesentlich und unwesentliche Prädikate. Für den Dichter geht alles. Er kann ja eine Story schreiben, da können ja 100, 1000 oder unendlich viele Leute eine Rolle spielen. Who cares? Ja, immer neu. Das hat also nichts mit Wissen zu tun. Das wäre Fantasie, könnte die Anhänger der dritten Linie sagen. Die Anhänger der allerersten Linie, die also sagen, nein, das sind zwei verschiedene Logiken, können dann zu dieser dritten Linie sagen, wenn die zweite peitschen, sie sind unerlaubt Essentialist. Sie reifizieren, sie verdinglichen Denkgesetze. Sie nehmen die Struktur des Denkens für die Struktur der Wirklichkeit. Und darüber, also das ich gerade beschrieben habe, das sind ganz traditionelle Debatten, die in der Philosophiegeschichte geführt wurden. Das ist das Problem der Demarkation. Also Voraussetzung positiv, Vorurteil negativ, aber du musst erstmal wissen, was ist Wissen, weil dann erst kannst du sagen, was sind jetzt Vorurteile und was sind jetzt Voraussetzungen. Okay, das ist das Problem der Demarkation. Ein zweites Problem ist das Problem der Erkenntniszuwachs. Also wir gehen ja davon aus, dass wir anno 21. Jahrhundert klüger sind als im 20. Jahrhundert, als im 19. Jahrhundert. Also dass der Mensch irgendwie etwas dazulernt. Ich meine, die Bibliotheken werden immer größer. Und jetzt kann man sich fragen, gibt es einen kontinuierlichen Zuwachs an Erkenntnis? Das heißt, sind die Voraussetzungen für alle Epochen immer die gleiche und die negativen Vorurteile auch immer? Also ist das Spiel, das Ausmerzen von Vorurteilen immer dasselbe? Oder muss man sagen, nein, nein, es gibt in der Geschichte der Philosophie, es gibt in der Geschichte der Wissenschaft immer einen Wechsel der Perspektive. Verschiedene Paradigmen. Und deshalb kann man von Zuwachs im eigentlichen Sinne gar nicht sprechen, weil was für die eine Periode ein Vorurteil ist, wird für eine andere Periode vielleicht eine Voraussetzung. Nun, geht man aus von der dritten Linie, die also Sprache und Wirklichkeit, Logik und Wirklichkeit identifizieren, ja, die können von einem kontinuierlichen Zuwachs an Erkenntnis sprechen. Weil letztendlich sind da die Vorurteile strukturell immer dieselbe und die Voraussetzungen strukturell immer dieselbe. Es geht immer um das Entdecken derselben Wirklichkeit. Ja, und da gräbt man immer tiefer. Also die verschiedenen Theorien sind immer Theorien an demselben Strang. Und Vorurteile kannst du ziemlich leicht feststellen, indem die nicht sich in diese Tradition einschreiben. Ja? Geht man aber aus von der ersten Linie, sagt man, dass Logik eigentlich eher ein Instrument ist, um die Wirklichkeit zu beschreiben, ohne dass diese Logik sich verpflichtet fühlen muss an Struktur der Wirklichkeit. Also wenn man das Sprechen über die Wirklichkeit nur als ein Instrument sieht, wenn also Perspektivwechsel ganz leicht möglich sind, so wenn ich jetzt gesetzt, ich würde eine Vorlesung über Poesie halten und ich würde dann nicht mehr auf Deutsch reden, weil ich das vielleicht ein bisschen, ja, und ich würde sagen, nein, ich mache das auf Französisch, ja, weil es schöner ist. Ja, ich meine, wenn ich dann meine, okay, diese Grammatik erlaubt mir das, was ich sagen will, besser zum Ausdruck zu bringen. So könnte man auch sagen, okay, das eine Mal verwende ich eine zweiwertige Logik, das andere Mal eine drittwertige Logik. Wenn man das tut, dann wechseln natürlich auch immer die Voraussetzungen. Und so kann man nicht von einem kontinuierlichen Zuwachs an Erkenntnis sprechen, weil eine Periode, wo die dreiwertige Logik akzeptiert wird, die wird natürlich ganz anders über Aussage urteilen, als die Periode, wo die zweiwertige Logik akzeptierte Lehre war. Ja, da würde man sagen, ja, das sind nur Vorurteile. Verstehen Sie? Dann ist also Wissenszuwachs nicht kontinu, sondern geht mit Brüche und Sprünge. Dann muss man eigentlich immer von Umwerfungen oder Revolutionen sprechen. Okay, jetzt wichtiger 5. Weil was ich bis jetzt gesagt habe, geht nur über Wissen und Wissenschaft. Aber man kann sich fragen, wie steht es mit Zuwachs in der Philosophie? Ja, deshalb 5. Punkt, Wachstum in der Philosophie. Und ich lege sehr an dieser Punkt, dass man sich ein bisschen Gedanken macht über Wachstum in der Philosophie. Und zwar deshalb, also meine Forschungen beziehen sich ja auf mittelalterliche Philosophie. Und das ist natürlich ein bisschen ein schwerer Stand, weil man sich fragen kann, hast du 600 Jahre geschlafen oder so? Was ist der Sinn überhaupt, um sich mit Gedanken zu beschäftigen von einer Periode, die schon längst also kalt ist? Kleine Note, wenn man diese Strategie folgt, wenn man also nach empirischen Daten sucht für Konzeptformationen, ist es natürlich sehr unklug, immer nur die eigene Suppe zu essen. Ja, da bestätigt man sich nur. Dann ist natürlich unheimlich wichtig, entweder in andere Kulturen, die chinesische, die arabische, ja, oder in andere historische Perioden zu schauen. Und ich selbst, der an der lateinischen Philosophiegeschichte interessiert bin, das heißt also die, was wir normalerweise, aber eigentlich zu Unrecht, die Philosophiegeschichte nennen, wir gehen immer davon aus, das ist die westliche, aber es ist natürlich ein Vorurteil. Aber wenn man diese Geschichte kennen will, dann muss man nicht nur die Antike, sondern auch die mittelalterliche Geschichte kennen. Und gerade weil die mittelalterliche Geschichte historisch nachweisbar, also hier gelten wieder die empirischen Daten, historisch nachweisbar das Transmissionsmedium der antiken Philosophie war, wie auch der arabischen Philosophie, für den Einfluss auf das, was wir jetzt Philosophie nennen, gehört das unbedingt dazu. Ja, das ist einfach a matter of scientific courtesy. Also es wäre wie wenn ein Naturwissenschaftler sagt, nein, also dieser Teil der Galaxie interessiert mich nicht. Weshalb? Ja, ne, weiß ich eigentlich nicht. Weil nur 500 bis 1500 draufsteht. Ja, das funktioniert nicht. Gut, und gerade weil natürlich so eine Epoche wie Mittelalter, und nachher werde ich diese Apologie abbrechen, aber gerade weil die historischen Bedingungen der Erkenntnisproduktion in der Antike ganz anders waren als in der mittelalterlichen Periode, weil in der mittelalterlichen Periode die Produktion von Wissen stark mit einer offiziellen Staatsreligion verbunden war, ist natürlich höchst interessant zu sehen, ich meine, Philosophie und Theologie sind ja wie Bruder und Schwester, wie die sich zueinander verhalten haben. Okay, zurück, wo habe ich mein Ding liegen? Okay, jetzt also Wachstum in der Philosophie. Ich habe ja über Wissenschaft, Wissenschaftsgeschichte gesprochen, die verschiedenen Auffassungen über, was jetzt Voraussetzungen, was Vorurteile sind. Und wir haben auch gesehen, dass das Sprechen über diese Vorurteile und Voraussetzungen, die heißt die Entscheidung, was jetzt Vorurteil und was jetzt Voraussetzung ist, in der Philosophie geschieht. Insofern muss man sich die Frage stellen, wie steht es mit Zuwachs der Erkenntnis in der Philosophie? Ist immer die Philosophie die beste, die am besten die moderne Auffassungen über Demarkation und Zuwachs der Erkenntnis erklärt? Oder zumindest damit in Übereinstimmung ist? Ja, ist also die Philosophie die beste, also die oben auf der Turm des Wachstums stehen muss? Die Philosophie, die also am besten erklärt, was heute in der Wissenschaft gesagt wird? Ich gebe mal zu bedenken, Revolutionen in der Wissenschaft haben dazu geführt, dass die meisten Wissenschaftler in der Praxis unsere erste Linie folgen, also Theorien als Instrumente sehen, die in keiner Weise die Wirklichkeit biektisch abbilden. Das heißt, Theorien sind Beschreibungen der Wirklichkeit, sie bringen keine Essenzen zum Ausdruck. Man ist zu oft schon auf der Nase gefahren. Ja, weil erst mit Aristoteles und dann kam Newton, dachte man, oh nee, warte, es ist doch anders. Und dann fing Kant an, das alles festzumauern. Und dann kam Einstein und dann musste das auch wieder zerbröselt werden. Und dann, das hat auch wieder einen ganzen Sog an Philosophen nach sich gezogen, also die sogenannten Dekonstruktionisten, die alle sahen, die sagen, man kann keinen festen Standpunkt einnehmen und so weiter. Also ist diese Art von Philosophie, die sogenannte kritische Philosophie, ist das jetzt der Gipfel der Philosophie? Ist also die Philosophie nur Nachbeterin oder Bestätiger dessen, was ihr großen Bruder, die Wissenschaften, sagen? Nun, das ist ein bisschen schwierig zu vereinigen mit der kritischen Rolle, die die Philosophie sich immer zugemessen hatte. Die Philosophie maßt sich selbst ja das letztendliche Urteil zu, ob jetzt etwas richtig ist oder nicht. Wenn sie aber Nachbeterin ist dessen, was die Wissenschaft macht, sieht es eigentlich total anders aus. Dann ist sie nur Bestätiger, nur Lakai. Nun kann man natürlich sich als Philosoph auf diese zweite Linie, der dichterische Linie, stellen und sich völlig von der Wissenschaft abwenden und das Wissen der Wissenschaften ignorieren. Aber das ist ein ganz klein bisschen schwierig, weil wenn man das versucht durchzuhalten als Philosoph, kriegt man ein kleines Problem, dass in der tagtägliche Lebenspraxis man das nicht bestätigen kann, weil Gesetze, sie wollen ihr Manifest eines, literarischen Philosophendasein produzieren und sie nehmen ihr Laptop und sie fangen an, das zu schreiben in diesem Laptop. Damit haben sie eigentlich das, was sie kritisieren wollen, völlig angenommen, nämlich eine dann zwar in ihrem Laptop inkarnierte Weltbeschreibung, die von ganz bestimmten Prämissen ausgeht, die wohl nicht dichterisch sind, sondern die Welt sehr klar nach mathematischen Grundsätzen einteilen. Verstehen Sie das Problem? Das ist zwar in der Theorie schön, aber in der Praxis funktioniert das gar nicht. Und ich meine, für den Dichter, so what? Aber wenn man Philosoph ist, hat man ja einen Anspruch auf Wahrheit. Ja, und dann kann man natürlich nicht das eine sagen, das andere aber tun. Dann muss man wie so ein, wie heißt das, Pfahlphilosophen sich auf ein, so ein, wie heißt das auf Deutsch, also so ein Balken, der so steht, da muss man sich da draufsetzen und dann weiter nichts mehr tun. Oder in einer Tonne wohnen. Jetzt komme ich beim sechsten Punkt und das gibt dann eine Antwort auf diese Frage. Philosophie handelt von Konzepten und Theorien. Weil bevor wir über Wachstum in der Philosophie weitersprechen können, muss ich erst noch mal kurz etwas aufgreifen, wie ich Philosophie verstehe. Ich habe ja in einer vorigen Vorlesung, was ist Philosophie, auf den besonderen Charakter der Philosophie hingewiesen. Philosophie ist die Wissenschaft des Sprechens über die Wirklichkeit. Sie ist nicht empirisch, wie die Naturwissenschaften, aber sie untersucht eher die Voraussetzungen des empirischen Sprechens. Sie bewegt sich auf dem Terrain der Konzepte, also technisch auf dem Gebiet der zweiten Intentionen. Das können Sie aber wieder vergessen. Wachstum in der Philosophie bedeutet dann auch nicht, besser anschließen bei den empirischen Wissenschaften, sondern besser verstehen, was in den empirischen Wissenschaften vorgeht, welche Voraussetzungen die empirischen Wissenschaften haben, wenn sie ihr Wissenschaftsspiel treiben. Also welche, also bei Produzieren von Erkenntnis, welche Konzepte andere Konzepte ermöglichen und welche Konzepte andere Konzepte blockieren. Ich werde später, wenn ich auf Platon und Aristoteles zu sprechen komme, gebe ich mal ein kleines Beispiel. Also, nochmals, weil das ist sehr wichtig, Wachstum in der Philosophie heißt nicht, besser anschließen bei das, was die Wissenschaften tun, also nicht zeigen, dass man modern ist, ja, sondern zeigen, dass man besser versteht, was die Wissenschaften tun, dass man besser versteht, wie Erkenntnis produziert wird. Und damit braucht man gar nicht nur die moderne Philosophie sich anzuschauen, sondern muss man, wie ich da ja also postuliert habe, erstmal eine historische Forschung machen, über die Arten, wie Wissenschaft in verschiedenen Kontexten produziert wird. Wie untersucht man das? Also welche Philosophie ist jetzt die beste, die meist erwachsene? Also Antwort, die am besten versteht, wie Kenntnis produziert wird. Jetzt muss ich sagen, natürlich, das ist erstmal eine psychologische Frage. Also, man muss nämlich untersuchen, wie das kognitive Apparat des Menschen funktioniert. Übrigens, das ist nicht Job des Philosophen. Ne? Wir kennen alle diese Beispiele, die von den Psychologen immer angewandt werden. Ich gebe mal zwei. Mit dieser Hase und Ente. Kennen Sie das? Ist das jetzt eine Ente oder ein Hase? Oder ein anderes Beispiel? die diese Fläche, die ich jetzt ein bisschen dunkler gemacht habe, ist das jetzt Unterseite oder Vorderseite? Also die Psychologie hat ja festgestellt, dass wenn wir eine Sache wahrnehmen, dass diese Wahrnehmung nicht atomistisch verstanden werden kann, sondern dass die immer besetzt ist durch das, was du noch mehr auf der Hirnplatte hast. Ja, und wenn Sie schöne Geschichte über Enten gelesen haben, dann werden Sie das natürlich direkt als eine Ente sehen. Ist es aber Osterzeit, dann werden Sie das direkt als ein Hase sehen. Ja, der zwar ein bisschen gekippt ist, aber... Und ich meine, darüber handelt die Philosophie jetzt gar nicht. Also wie das jetzt mit dem Hirn funktioniert. Die Philosophie hat daran natürlich wenig hinzuzufügen. Sie kann das nur zur Kenntnis nehmen und sollte das auch zur Kenntnis nehmen. Das sind aber empirische, wissenschaftliche Gegenstände. Was damit aber noch gar nicht untersucht ist, ist unter welche Bedingungen nun jetzt, also was nun jetzt die konkreten historischen Voraussetzungen sind, konzeptuell betrachtet, die zu bestimmten Resultaten führen. Also der Psychologe kann feststellen, also wenn Sie vorher schöne Geschichten über Enten gehört haben, dann sehen Sie da eine Ente. Aber der kann, also der stellt jetzt nicht fest, ob Sie schöne Geschichten über Enten gelesen haben. Aber ich, wenn ich jetzt als Historiker der Philosophie feststellen will, welche Konzepte andere Konzepte als notwendige Voraussetzung mit sich gezogen habe, dann muss ich erstmal faktisch schauen, welche Konzepte hatte diese Person, welche Konzepte waren selbstverständlich in einer gewissen Periode. Also die Psychologie kann vielleicht die kognitive Voraussetzungen, aber das, was jetzt in einer gewissen Epoche oder auch was jetzt unter den heutigen Bedingungen faktisch gilt, das wird sie nicht feststellen. Ich gebe mal ein Beispiel, wie eine solche historische Philosophie vorgehen muss. Was, und wir werden das später in der Vorlesung noch ausführlicher besprechen, was machte die kopernikanische Revolution möglich? Sie wissen, die kopernikanische Revolution ist kurz zusammengefasst, die Sache ist aber natürlich komplizierter, nicht länger Erde, sondern Sonne steht im Mittelpunkt. Die historische Forschung hat aufgedeckt, dass es nicht neues empirisches Material war, was Kopernikus zu dieser neuen Perzeption der Wirklichkeit geführt hat. Es war auch nicht, hat die historische Forschung gezeigt, die Wende zur Empirie. Weil empirisch gesehen war die alte ptolemäische Weltbetrachtung genauso stark, nee, sogar noch stärker als die kopernikanische. Es war eher ein theoretischer Wunsch nach ein einfacheres System. Einfacher in diesem Sinne, dass bestimmte Probleme besser gelöst werden konnten. Ich sage bestimmte, weil ich gehe jetzt nicht in die Details, das kopernikanische System hatte aber gleichzeitig wieder neue Probleme hervorgebracht. Aber bestimmte Probleme, damit konnte man punkten, wenn man die lösen konnte. Und der Kopernikus schlug also folgend diese erste Linie eine neue Beschreibung der Wirklichkeit, er schlug eine neue Beschreibung der Wirklichkeit vor. Die Strategie, die er anwendete, nämlich die Sonne im Mittelpunkt des ihm damalig bekannten Universums zu stellen, statt der Erde, war gar nicht neu. Also es gibt historische Quellen, vor allem aus der Antike, wo das auch versucht wird und durchgeführt wird. Aber für die Zeit, in der er lebte, die unmittelbare Zeit vor ihm, war es in der Tat eine Denkunmöglichkeit, um es mal so zu formulieren, die Sonne im Mittelpunkt zu stellen, die teils auf Wahrnehmung beruhte, aber man sagte, hey, du siehst doch, dass die Sonne aufgeht. Und übrigens, wenn die Erde drehen würde, dann müssten wir uns alle an einem Baum festhalten, weil das geht so schnell, wir würden eigentlich von der Erde abgeschmissen werden. Aber dass ich hier dieses Blatt ruhig auf diesem Tisch legen kann, bedeutet, dass der Erde stillstehen muss. Also die empirische Evidenz für das alte System war insofern stärker, wenn nicht stärker als das andere. Also die Denkunmöglichkeit, die Erde aus dem Mittelpunkt zu holen, war teils auf Wahrnehmung basiert, teils auch durch, und das ist jetzt für uns wichtig, eine semantische Besetzung des Begriffes Erde. Weil wenn man im 15. Jahrhundert über Erde sprach, dann war die Erde Mittelpunkt des Heilsgeschehens. Das war der Ort, wo der Erlöser Mensch geworden war, wo auch also der Mensch die Wahrheit offenbart wurde. Und zweitens, ein wichtiger autoritativer Text, nämlich die Bibel, sprach in den Psalmen über die Sonne geht auf. Also was solltest du jetzt annehmen, dass die Erde nicht in der Mitte steht? Ja, das heißt, dieser einzelne Begriff Erde war besetzt semantisch durch Konzepte, die es den meisten nicht erlaubte, dieses Konzept in einem anderen semantischen Zusammenhang, sagen wir mal, in einer anderen Theorie anders anzuwenden. Der Kopernikus tut das. Und jetzt fragt man sich, und das ist, was die Philosophie leisten kann, welche semantische Besetzung oder anders formuliert, welche Theorie, also ich denke immer gerne chemisch, also nehmen Sie die verschiedenen Konzepte, das ist natürlich nur eine Metapher, nehmen Sie die verschiedenen Konzepte als Moleküle, die wieder aus Atomen bestehen, und bestimmte Moleküle lassen sich leicht zerlegen, zum Beispiel Natriumchlorid, und andere lassen sich sehr schwer zerlegen. Bestimmte Moleküle reagieren sehr schnell mit anderen Molekülen und werden ein nicht kaputt zu machenden Gegenstand, und andere reagieren mit anderen, aber lassen sich sehr schnell wieder auseinanderbringen. Und so könnte man auch über Konzepte denken. Und hier sehen wir, dass eine Wissenschaftsrevolution eine gewisse Neubesetzung der Konzepte voraussetzt. Nun, die Philosophie studiert, was ist hier konzeptuell vorgegangen. Und die Philosophie ist die beste, die erwachsene, ja, die modernste, die das am besten explizieren kann. Also nicht die Philosophie, die jetzt am besten sagen kann, was heute gedacht wird, weil dieser Prozess der Konzeptbildung spielt natürlich heute genauso eine Rolle. Es wäre aber sehr unklug, dich nur auf die heutige, sagen wir mal, Molekülformationen zu richten und nicht zu schauen, unter welche anderen Laborbedingungen ähnliche Konzepte in andere Verbindungen auftraten. Ja? Okay, der Philosoph sucht also, und jetzt verwende ich einen Begriff von Kant, aber auf eine ganz unkantianische Weise, der Philosoph sucht also das synthetische A priori von bestimmten Theorien. Also synthetisch, es werden Dinge zusammengebracht, a priori, als vollendliche Selbstverständlichkeit, also die du nicht verneinen kannst, obwohl logisch gesehen man das verneinen kann. Weil logisch gesehen natürlich der Begriff Erde nichts mit der Erlöser zu tun hat. Der Begriff Erde schließt das gar nicht ein. Also heute können wir ja über Erde sprechen, ohne über Erlösung zu sprechen. Aber für die mittelalterliche Zeit war der Begriff Erde semantisch besetzt, synthetisch a priori mit gewissen anderen Konzepten, die es sehr schwierig machte, das Konzept Erde anders einzusetzen in ein neues Theoriegefüge. Du musst also ziemlich etwas drauf haben, um hier also, du musst also philosophisches Königswasser haben, ne, chemisch gesprochen, um die Molekülen schleifen zu können. Und der Philosoph untersucht, wie das passiert. Also könnte auch sein, der Philosoph ist Medienforscher, der sucht, wie Meinungen entstehen. Aber dann auf der konzeptuellen Ebene, nicht also auf der psychologischen Ebene. Okay, wie muss man das tun? Ich habe ja schon öfters gesagt, wenn die Philosophie diese Vorurteile oder Voraussetzungen untersucht, ist sie natürlich eine historische Wissenschaft. Ich kann nicht aus meinem eigenen Kopf holen, also was die Molekülen waren, die es für das 15. Jahrhundert sehr schwierig machte, das, was Kopernikus tat, nachzuvollziehen. Ich kann das nicht so auf mein... Ich kann zwar mit Möglichkeiten kommen, aber was faktisch der Fall ist, kann ich nur historisch untersuchen. Ja? Insofern ist die Philosophie, wenn sie das tut, abhängig von den historischen Wissenschaften. Wo finden wir diese Konzepte, diese Molekülen? Die gehen ja nicht so durch die Straßen. Die können sie auch nicht so also anweisen. Die können sie quasi nicht so bei den Haaren greifen. Diese Konzepte sind und Theorien sind verborgen in Texten. Aber die sind auch in Gegenständen. Wenn Sie zum Beispiel einen Turm haben, da sind natürlich die architektonischen Theorien in diesem Turm. Es ist aber ziemlich schwierig, aus diesem Turm die konzeptuellen Voraussetzungen des Turmsbaus zu schließen. Lassen wir das also nicht tun. Gehen wir den einfacheren Weg und sagen wir, dass diese Konzepte, diese Moleküle, die wir historisch suchen müssen, in Texten vorhanden sind. Und da gibt es Myriaden von Texten. Sie brauchen hier nur noch mal den Bibliothekskatalog von Freiburg sich anzuschauen. Wie ist das aber mit Texten? Die sind in einer gewissen Sprache geschrieben. Und können Sie, wenn ich jetzt Ihnen einen Text gebe, sagen wir mal einen Text aus dem 15. Jahrhundert, aus einer Handschrift, nehmen wir mal die Entwürfe, die Kopernikus geschrieben hat, bevor er der Revolutionibus publizierte. Wenn ich Ihnen das jetzt zeige, können Sie das lesen? Wahrscheinlich nicht, weil es ist per Hand geschrieben, mit Abbreviaturen. In der lateinischen Sprache. Was braucht die Philosophie also noch mehr, um das tun zu können, was hier steht? Nicht nur die historische Wissenschaft, sondern auch die philologische. Sie muss also die Sprachen beherrschen, um überhaupt Zugang zu kriegen zu diesen Konzepten. Genau wie der Biologe das Mikroskop braucht, so braucht der Philosoph die philologische und kodikologische Hilfswissenschaften, um seine Moleküle freizulegen. Ja? Und ich sage es klipp und klar, ich traue keine Aussage über eine historische Periode, die nicht historisch-philologisch unterlegt ist. Der Rest ist einfach Unsinn. Ja? Und wenn Sie sagen, hey, das können wir doch nicht, dann muss ich Sie sagen, dass die historischen Wissenschaften in den letzten Jahren Unheimliches geleistet haben, um historische Epochen zu erschließen. Die Menge an Materialien, die zur Verfügung stehen, ist gigantisch. Und die philologischen Wissenschaften, schauen Sie sich mal, und ich weiß, dass einige Theologen hier im Saal sitzen, die exegesischen Wissenschaften, zu was die imstande sind, also welches Wissen die aus einer reinen philologischen Textbetrachtung erschlossen haben über die Konstitution der Heiligen Schrift, Das ist gigantisch. Und diese Methoden soll die Philosophie übernehmen. Und das macht sie auch. Also bestimmte Traditionen in der Philosophie tun das auch. Okay. So sind wir also bei 8 angekommen. Bedeutung der historischen und philologischen Wissenschaften. Ich habe ja schon öfters gesagt, es ist nicht ausreichend, nur ein oder zwei Fälle von Konzeptbildung zu studieren. Das wäre wie ein Biologe, der nur 2 oder 3 Pflanzen untersucht und dann etwas über die Pflanze sagen will. Erst nach vielen Beispielen aus verschiedenen Kontexten kann man verstehen, wie in der Praxis Wissen die Wirklichkeit erschließt. Was also Voraussetzungen und was Vorurteile sind. Jetzt bin ich bei 9, Philosophie als Wissenschaft von der Konzeptformationen. In dieser Hinsicht sehr wohl ist Philosophie eine empirische Wissenschaft, insofern sie historische und moderne Gestalten der Konzeptformation untersucht. Aber wie gesagt, diese Konzepte sind nicht empirisch, im strikten Sinne, man sieht sie ja nicht. Man sieht nur das, was geschrieben wurde in Texten. Und das muss also durch die historischen und philologischen Wissenschaften als Hilfswissenschaft der Philosophie erschlossen werden. Was ich jetzt gesagt habe, werde ich im Laufe der Vorlesung weiter ausarbeiten, mit Hilfe einiger Texte von Robin Collingwood, die ich also anreichere, wie man das immer macht, wenn man kocht, die ich dann so anreichere mit Texten von Imre Lakatos, der also über Entwicklungen in der Wissenschaft gesprochen hat. Und dieses möchte ich dann anwenden auf die Philosophiegeschichte. Stärker noch auf das, was meines Erachtens nach Philosophie eigentlich ist. Aber ich habe jetzt noch 15 Minuten und jetzt will ich Ihnen ein kleines Beispiel geben. Und ein Beispiel, wo es gerade geht über Voraussetzungen. Jetzt bin ich also bei 10 gekommen. Also 9 ist, was ich dann im Laufe der Vorlesung tun werde. Aber 10, die Entdeckung von Wissenschaft in der Antike. Erinnern Sie sich noch, in der vorigen Vorlesung, da habe ich lange drüber geredet, was Wissenschaft eigentlich ist. Wissenschaft, wie wir das kennen, ist keine Selbstverständlichkeit. Das ist eine Erfindung der Antike. Und das fing an mit den Präsokraten und nimmt dann bei Platon und Aristoteles eine feste Gestalt an. Also was heißt eigentlich Wissen? Also Episteme, etwas anderes als nur wahrnehmen oder eine Aussage machen. Aber was heißt es, eine begründete Aussage machen? Und die Linie, die sich durchsetzt, ist Wissen oder Wissenschaft untersucht das Was, Ti im Griechischen, das Was der Dinge. Was ist Tapferkeit? Was ist Erkenntnis? Was ist der Mensch? Und stellt fest, dass dieses Was ganz bestimmte Eigenschaften hat. Und dass wenn man diese Eigenschaften des Was aussagen will, man bestimmte formelle Regeln folgen muss, die Regeln der Logik. Das habe ich ja in der vorigen Vorlesung Metaphysik und Logik versucht klarzumachen. Interessant ist, und damit fängt es an, also Vorurteil, dass das Was nicht mit dem konkreten Ding zusammenfällt. Weil wenn ich jetzt sage, was ist der Mensch, und ich gebe eine Antwort auf diese Frage, gesetzt ich sage, der Mensch ist ein Lebewesen mit Vernunft, dann kann ich das zwar von einem konkreten Menschen prädizieren, aber es fällt nicht mit diesem konkreten Menschen zusammen, weil ich kann dasselbe auch von einem anderen Menschen prädizieren. Ja? Aber ich kann den Menschen nicht von einem anderen Menschen prädizieren. Also ich bin hier auf etwas gestoßen mit diesem Was, das zwar das Wesen eines Menschen zum Ausdruck bringt, aber nicht mit diesem Menschen zusammenfällt. Aber doch, Nee, aber wie ist es jetzt? Okay, das heißt, wenn man Wissenschaft treiben will und man in der Tat eine Antwort geben will auf die Frage, was ist etwas, muss man neben der normalen sensitive Wirklichkeit, die man so mit den Augen und mit den Händen wahrnehmen kann, muss man eine neue Wirklichkeit erschließen, wo dieses Was platziert werden kann. Also das Was ist ja nicht direkt, wenn ich sage, Sie sind Mensch und Sie sind Mensch. Das, was ich jetzt von Ihnen aussage, wo befindet sich das? Was ist das jetzt? Ist das nur ein Konzept in meinem Kopf? Aber Sie sind ja kein Konzept. So, was meine ich? Nun, die Philosophie von Platon und Aristoteles lässt sich unter eine Perspektive beschreiben als das Suchen nach einem Medium für dieses Was. Also ein eigenes Terrain, wo sich der eigentliche Gegenstand von Wissenschaft befindet. Das Terrain musste erstmal gefunden werden. Und gegen Kritik verteidigt, weil Kritik gab es. Sie müssen mal die Sprüche von Heraklit sich anschauen. Der sagt, nein, alles ist immer im Fluss. Die Suche nach diesem festen Gegenstand ist eine sinnlose Unternehmung. Wegweisend dagegen waren die Dinge, die Parmenides gefunden hat. Ich fasse jetzt alles ein bisschen zusammen. Als er sagte, dass wenn du eine Behauptung aufstellen willst, die zumindest das Gesetz der Identität befolgen muss, dass es ist und dass es nicht ist. Das heißt, eine Eigenschaft des Gegenstandes des Wissens war diese Stabilität. Pflanze, der Begriff der Pflanze bleibt immer dieselbe, wenn ich es auch von verschiedenen Pflanzen aussage. Da sitzt jetzt, das ist gerade die Errungenschaft des Wissens, dass du in jedem Ding dasselbe siehst. Nun, ein sehr schönes Beispiel, wo es geht um die Entdeckung dieses Terrains und die Schwierigkeiten, sogar schwindelerregende Schwierigkeiten, die dabei entstanden, finden Sie in Platos Menon. Die Situation ist folgende. Sokrates sitzt da irgendwo und Menon, ein junger, also ehrgeiziger Philosoph, trifft auf ihn und fragt ihn, was ist Gutsein? Der fragt ihn, ist Gutsein lehrbar? Und Sokrates, der ja schon die Theorien von Parmenides geschluckt hat, sagt, ich kann nur wissen, ob Gutsein lehrbar ist, also ob diese zwei Atomen ein Molekül formen, wenn ich weiß, was Gutsein ist. Also ich muss die chemische Formel haben. Also lassen wir mal untersuchen, was ist jetzt Gutsein? Und dann lesen Sie diesen Dialog, ich zitiere nachher einige Stellen, fängt eine Untersuchung an, was ist jetzt Gutsein? Und der Menon, der Dumme, sagen wir mal, der sagt, oh, diese Frage ist ganz leicht zu beantworten. Das ist gut und das ist gut und das ist gut und das ist gut. Und dann sagt der Sokrates, hiermit bin ich nicht zufrieden, weil du sagst immer dasselbe, ist gut, ist gut, ist gut. Du weißt aber immer auf etwas Verschiedenes. Und dann sagt der Menon, okay, dann mache ich nochmal einen Versuch. Und dann geht er auf eine etwas abstraktere Ebene. Aber immer tappt er wieder in die Falle, dass er auf etwas Konkretes verweist und auf Verschiedenliches verweist, obwohl das Prädikat immer etwas Eines ist. Und der Sokrates selbst sagt, ja, entschuldige, ich weiß auch nicht, was es ist. Aber ich weiß zumindest, was die Bedingungen sind dieses Wassers. Und übrigens, du weißt das eigentlich auch, weil du verstehst das Problem. Und jetzt zeige ich mal die verschiedenen Stellen. Also ich habe hier diese Übersetzung verwendet. Die ist bei Reklam herausgegeben, die können Sie also leicht kaufen und in der Tasche dabei haben. Das ist nämlich ein ganz schöner Text, den müssen Sie an einem Wochenende mal zu sich nehmen. Die kruziale Frage taucht direkt auf der ersten Seite auf, wo der Sokrates sagt, was ich nicht kenne und wovon ich nicht weiß, die Estin, also was es ist, wie könnte ich davon wissen, wie es beschaffen ist? Das heißt, diese Molekülformation geht eigentlich nur, wenn du die Moleküle kennst. Also der Sokrates sagt, wir müssen also wissen, was das Ding eigentlich ist, bevor wir begründet sagen können, dass eine Eigenschaft einem Ding zugesprochen werden will. Ja? Also das begründete Argumentieren wird hier erfunden. Hier merkt man, hey, das hat eine gewisse Logik. Die Hauptfrage ist immer die Frage nach dem Was. Ja? Und man stellt fest, dass diese Frage nach dem Was Identität voraussetzt. Ja? Lesen Sie, was hier steht. Der Menon kommt also, gibt Verweise auf verschiedene Dinge und dann sagt der Sokrates, wenn ich nun darauf sagte, dann gib mir genau das an, worin sie sich nicht unterscheiden, weil er sagt, das ist gut, das ist gut, das ist gut. Ich will nicht wissen, das, 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 ich will genau wissen, worin sie sich nicht unterscheiden, sondern worin sie alle gleich sind, weil das ist ja, was du sagst, was würdest du dann nennen? Sicher könntest du mir etwas sagen. Wo der Menon hat das Problem schon gesehen, er sagt, ja natürlich. Dann sagt Sokrates, dann mach es auch genauso mit den anderen Arten von Gutsein. Wenn es auch viele und verschiedene Arten gibt, haben sie doch alle ein und denselben Grundcharakter, Eidos im Griechischen, durch den sie gut sind. Verstehen Sie das Problem? Weil wo befindet sich dieses Eidos jetzt? Woran alle teilhaben? Das ist nicht identisch mit den Dingen. Darauf sollte der Antwortete schauen, das ist der Gegenstand der Erkenntnis, wenn er dem Fragenden erklärt, was denn Gutsein ist. Oder verstehst du nicht, was ich meine? Dann sagt der Menon noch, ich glaube schon. Es wird immer undeutlicher. Er wird immer verwirrter. Ich meine, die Frage ist klar, aber das große Problem für beiden war, wo befindet sich das? Das Reich, sagen wir mal, der Erkenntnis. Bla bla bla, wir sind jetzt einige Seiten weiter. Verschiedene Versuche sind gemacht worden, die sind alle gescheitert. Jetzt greife ich nochmal eine Stelle heraus. Aber sicherlich könnte sie nicht auf dieselbe Weise gut sein, wenn sie nicht dasselbe Gutsein hätten. Also hier auch wieder hat der allerhand verschieden gesagt, nein, es geht um das eine. Nein, wirklich nicht. Also der Menon sieht schon das Problem. Da also alle dasselbe Gutsein haben, versuche nun zu sagen und versuche dich zu erinnern, was Gorgias, das war der Lehrer von Menon, der ihm sagte, ich weiß, was Gutsein ist, und mit dem du, was Gorgias sagt, und du mit ihm, was es ist, nämlich gut zu sein. Worauf der Menon sagt, was soll ich anders sagen, als über Menschen herrschen können? Er gibt dann wieder ein Beispiel, wenn du schon nach etwas Einheitlichem in allen Fällen suchst. Sie sehen schon, was die Linie ist, das Einheitliche. Und jetzt, bla bla bla, das geht also weiter. Versuch 3, 4, 5, 6. Jetzt ist uns wieder dasselbe passiert. Wir haben wieder viele Arten von Gutsein gefunden, obwohl wir nur das eine suchten. Wenn auch auf andere Weise als jetzt. Also okay, er hat schon Fortschritte gemacht, aber es ist noch immer, es laboriert immer im Grundproblem. Das eine aber, das sich durch alle zieht, können wir nicht herausfinden. weil sie das, die haben das eigene Reich noch nicht entdeckt. Da sagt Menon, ich kann einfach nicht, wie du forderst, ein einziges Gutsein über alle anderen fasse, so in den anderen Fällen. Und das kommt, weil er immer auf das Empirische schaut. Und jetzt entsteht, ich hoffe, dass ich das noch in die restliche Minute überbringen kann, jetzt entsteht ein kleines Problem und da versucht der Menon klug zu sein, er sagt da, hey, hör mal, wenn du nicht weißt, was Gutsein ist und ich nicht weiß, was Gutsein ist, wie können wir das dann je finden? Weil wir wissen ja gar nicht, wo wir darauf achten müssen. Und dann sagt der Sokrates, ja, du bist ein kluges Bürschchen. Aber nimm das gleich auf, um eine Antwort auf die Frage zu kriegen, wo befindet sich dieses Reich? Der Mensch kann seine Suche weder auf etwas richten, was er weiß, weil dann braucht er nicht zu suchen, noch auf etwas, was er nicht weiß, weil dann kann er es ja, dann weiß er nicht, wovon es handelt. Denn er dürfte wohl kaum seine Suche auf etwas richten, was er weiß. Er weiß es ja. Und wer etwas weiß, braucht seine Suche nicht darauf zu richten. Und wohl auch nicht, was er nicht weiß, denn er weiß ja nicht, worauf er seine Suche richten sollte. Und dann der Menon hatte das Argument erstmal gegeben und der Sokrates formuliert das jetzt neu. Und dann sagt der Menon ganz stolz, findest du das Argument denn nicht gut? Somit, da sind wir jetzt zu Ende, können wir nach Hause gehen. Und da sagt der Sokrates, nein, das finde ich nicht. Also du bist noch nicht aus der Schlinge. Kannst du mir sagen, warum? Ja, das kann ich schon. Und jetzt, rhetorisch, wird ein ganz neues Fass angezapft. Und jetzt müssen Sie mal denken wieder an diese erste, zweite und dritte Linie. Weil jetzt wird das Fass der zweiten Linie geöffnet. Ich hörte nämlich einmal von Männern und Frauen, die sich in göttlichen Dingen auskennen. Der Menon, ja, was brachten Sie denn vor? Ich fand eine wahre und schöne Rede. Ach, ja, was denn und wer sind Sie? Es sind Priester und Priesterinnen, denen daran liegt, die Dinge begründen zu können. Also die machen eigentlich genau das, was die da auch versuchen zu tun. Mit denen sie die Dinge begründen zu können, mit denen sie zu tun haben und darüber Rechenschaft ablegen zu können. Also das, was nachher das Merkmal der Philosophie wird. Auch Pindar sagt das und andere Dichter, insofern sie göttlich inspiriert sind. Was sie anführen, ist Folgendes. Überlege aber gut, ob du findest, dass es zutrifft. Sie sagen nämlich, die Seele der Menschen sei unsterblich. Also hier wird quasi eine Theorie aufgefahren, die eine Erklärung liefern sollte, wo sich das Was befindet. Ja, hier geht er wie Kopernikus vor. Und zwar gehe es in einer Zeit mit ihr zu Ende, was man Sterbe nennt, zu einer anderen Zeit aber entsteht sie, die Seele, wieder neu. Gänzlich zugrunde gehe sie jedoch nie. Aus diesem Grunde müsse man ein möglichst frommes Leben führen. Eine kleine Nebenbemerkung. Aber für Sokrates sehr wichtig. Da also die Seele unsterblich und oft wiedererstanden ist und da sie alles hier und im Hades geschaut hat, gibt es nicht, was sie nicht weiß. Deshalb ist es nicht erstaunlich, wenn es um Gutsein und andere Dinge geht, dass sie sich an das zu erinnern vermag, was sie ja vorher gewusst hat. Denn da die ganze Natur verwandt ist und die Seele alles kennengelernt hat, die hat ja immer da rumgeflogen. Die hat den ganzen Schrank sich angeschaut. Deshalb ist es nicht erstaunlich, wenn es um Gutsein und andere Dinge geht, dass sie sich an das zu erinnern vermag, was sie ja vorher gewusst hat. Denn da die ganze Natur verwandt ist und die Seele alles kennengelernt hat, hindert nichts den, der nur an eine Sache erinnert wird, was man gewöhnlich Belehrung nennt, alles andere wieder selbst zu finden, wenn er nur mutig ist und nicht müde wird zu suchen. Das Suchen und das Lernen sind also gänzlich Wiedererkennungen. Also, Die haben hier ein Problem. Wo befindet sich dieses Was? Und der Platon erschließt dieses Reiches, indem er eine ganz bestimmte Theorie der Seele aufgreift und sagt, hey, die Seele hat ja alles schon gesehen. Wenn wir jetzt suchen, obwohl wir die Antwort noch nicht kennen, wie kann ich das erklären? Aha, indem ich diese Theorie der Seele annehme. Also an und für sich ist das natürlich nur eine schöne Geschichte von diesem Priester, aber für diese Problemsituation, in der Sokrates und Menon geraten sind, ist das auf einmal eine Begründung, die eine Lösung gibt für etwas, was sie nicht verstehen. Hora est, ich muss jetzt aufhören, ich werde hier aber nächste Woche einsteigen. Ich werde Ihnen dann zeigen, dass die Voraussetzung, die Platon hier heranzieht, dass die bei seinem Schüler Aristoteles gar nicht akzeptiert wird, obwohl er dasselbe Problem lösen muss. Und hier können Sie gut sehen, wie das eine Molekül, das Was, in dem einen Bereich ganz andere Atome an sich zieht als in dem anderen. Das aber nächste Woche. Tschüss.